Aber die Anforderungen an das Gesundheitssystem insgesamt und vor allem auch an uns im Krankenhaus sind immer größer als das, was wir erfüllen können. Wir haben ja auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, das Geld, das ist nicht wenig, das uns für die Patienten, für den Betrieb des Krankenhauses zur Verfügung gestellt wird, im Sinne der Patienten und im Sinne der Allgemeinheit einzusetzen. Wir haben die Chance, über die Definition Medizin ist alles, was jeder beiträgt, zur Heilung und zur Linderung, darauf zu fokussieren, auf die Patientinnen. Wir brauchen Werte, damit wir in den Wirren der Zeit schon die Orientierung haben, dass wir einen Grund haben, weiterzukommen.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
Und ich bin Michael Ettlinger. In dieser Folge setzen wir bei einem Thema fort, das wir vor 2 Wochen in unserer letzten Podcast-Folge begonnen haben. Auf den ersten Blick wirkt dieses Thema wahrscheinlich ein bisschen nüchtern. Es geht nämlich um Krankenhausorganisation im weiteren Sinne. Doch dahinter verbergen sich viele spannende Fragen. Wie funktioniert ein Krankenhaus eigentlich als Teil unseres Gesundheitssystems? Wie balanciert man Ökonomie und Menschlichkeit? Und wie sieht Führung in einem modernen Krankenhaus aus, wenn sie sich an Werten und Haltungen orientiert, die schon Jahrhunderte auf dem Buckel haben? Mit unserem heutigen Gast tauchen wir in eine Welt zwischen Bürokratie, Menschlichkeit und Sinnorientierung. Gemeinsam wollen wir darüber nachdenken, was die Medizin in einem Ordenskrankenhaus heute ausmacht und wie wir das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Und dazu begrüßen wir in unserem Podcast-Studio ganz herzlich Dr. Stefan Meusburger. Hallo Stefan.
Hallo und danke für die Einladung.
Dr. Stefan Meusburger hat als Arzt begonnen und ist heute Geschäftsführer in einer der führenden Krankenhausorganisationen in Oberösterreich. Was ihn auszeichnet? Eine klare Vision für das Gesundheitswesen, die sich nicht nur an Zahlen, sondern vor allem an Menschen orientiert. Sein Medizinstudium absolvierte er in Innsbruck und Wien. Die Ausbildung führte ihn aber auch nach England. Er war als Anästhesist tätig, lernte das Qualitätsmanagement intensiv kennen und er war Landessanitätsdirektor in Oberösterreich und hat in dieser Funktion Verantwortung für die öffentliche Gesundheit getragen. Danach führte ihn sein beruflicher Weg in das damalige Krankenhaus der Elisabethinen, wo er die Funktion des ärztlichen Direktors übernahm. Heute ist er Geschäftsführer des Ordensklinikums Linz und hier vor allem für die medizinischen Themen verantwortlich. Stefan Meusburger ist verheiratet, hat 2 erwachsene Kinder und liebt Musik, was sich insbesondere in seiner Leidenschaft für das Singen ausdrückt. In Linz erkennt man ihn auf der Straße ganz einfach, weil er meistens mit dem Fahrrad unterwegs ist und dabei einen dunklen Helm mit rosa Flamingos trägt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, Stefan, ich möchte jetzt nicht auf die Flamingos eingehen.
Die kriegen jetzt ein übermäßiges Gewicht.
Sondern mit einer, ich glaube, relativ großen Frage mal beginnen. Nämlich, wie siehst du denn das Spannungsverhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum im Gesundheitssystem? Und das vielleicht an einer Aussage von dir auch festgemacht, die du in unserem Vorgespräch getätigt hast. Da hast du gesagt, wir müssen an die Patienten und Patientinnen denken, die bei uns sind, aber auch an jene, die nicht bei uns sind. Was soll das bedeuten?
Sagen wir, die Anforderungen an das Gesundheitssystem insgesamt und vor allem auch an uns im Krankenhaus sind immer größer als das, was wir erfüllen können. Und die Gesellschaft könnte das gesamte Geld, das wir haben, ohne weiteres in die Krankenhäuser stecken, bloß ist halt dann nichts mehr anderes da. Und wir sehen uns ja immer Einzelpersonen mit ihren Schicksalen gegenüber. Wir sind auch so erzogen, dass wir uns um die kümmern. Aber es kommt immer stärker, weil ja viel mehr möglich ist in der Gesellschaft. Es ist viel mehr möglich in der Medizin, als das noch vor 50 Jahren der Fall war. Und sehr teure Methodiken, sehr teure Therapien, kommt immer auch mehr das in den Vordergrund. Wenn ich das jetzt mit einem Patienten anbiete, dann ist ein Teil der Ressourcen weg. Und was kann ich den anderen, die etwas anderes brauchen, dafür nicht bieten? Wenn ich jetzt Patienten eine Therapie, die 5 Tage intensiver Arbeitbedarf anbiete, sind halt die 5 Tage besetzt mit diesem Patienten. Und vielleicht könnte ich 20 andere Patientinnen und Patienten, die was anderes haben, in der Zeit auch behandeln. Und kann es jetzt nicht. Also insofern ist es ein Spannungsfeld, ein natürliches Spannungsfeld, das immer irgendwie da war. Aber es kommt immer stärker auch ins Bewusstsein. Was bewirke ich für den unmittelbaren Kontakt zu einer Patientin, einem Patienten? Und was kann ich dafür nicht tun?
Kann man da jetzt böse gesagt von einer Kosten-Nutzen-Abwägung sprechen eigentlich?
Es wundert mich nicht, dass diese Frage kommt, weil sie kommt immer und relativ bald. Es sind immer Abwägungen und das ist jetzt nicht Kosten-Nutzen. Natürlich, ja, aber das ist eine sehr ökonomische Sprache. Sondern es ist eher wirksam sein, für wen bin ich wirksam, wie bin ich wirksam. Und wir wollen ja Heilung ermöglichen, Heilung erreichen und wir wollen Leiden lindern. Und was kann ich lindern, was kann ich nicht lindern, was mache ich mit den Ressourcen, die ich habe. Aber mit den Ressourcen sind nicht nur Geld, sondern auch Personen, Energie, Gespräche, was auch immer. Das ist ja viel mehr als nur Kohle und Geld.
Und es steckt immer der Mensch dahinter mit einem konkreten Leiden. Oder jeder Fall, was auf dem Papier aufscheint, ist so mal recht nüchtern, aber den konkreten Menschen dann im Bett, was sein Leben betrifft, eigentlich zum Beispiel eine schwere Krankheit, eine teure Therapie. Oder?
Ja, und das ist für die Kolleginnen und Kollegen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit den Patientinnen unmittelbaren Kontakt haben, immer eine Herausforderung, weil man ist ja im unmittelbaren Kontakt, man sieht da die Bedürfnisse, man sieht da das Leiden, was auch immer, man sieht, man will denen ja was Gutes tun. Und das ist nicht so leicht, dann manchmal diese Abwägung zu machen, was jetzt für wen, wann, wie, weil es wird ja auch oftmals dann auf die Schwestern, die Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte und auch die anderen Personen, die im Krankenhaus tätig sind, abgewälzt. Ja, das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Frage. Was will ich machen? Wofür setze ich das ein, was ich habe?
Und das Krankenhaus ist ja immer stärker auch in der Kritik, habe ich so den Eindruck, der Kritik von außen, von der Bevölkerung, was früher vielleicht so eher, dass man sagt, da sind die unter Anführungszeichen Götter in Weiß und denen vertraut man blind, hat man jetzt schon immer mehr auch den Eindruck, dass dieses Abwägen nicht nur im Krankenhaus passiert, sondern auch außen ganz, ganz stark passiert und man immer wieder mit der Frage auch konfrontiert ist, machen die im Krankenhaus das Richtige? Behandeln die die richtigen Leute? Sind die richtig eingesetzt? Wie kriegt ihr das mit oder wie betrifft euch das?
Natürlich, und ich sehe das eher als gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Ich sehe das gar nicht so als Krankenhausentwicklung oder Gesundheitssystementwicklung. Wird das hinterfragen, machen die anderen das richtig, sind die guten Willens, sind die gescheit, sind die blöd, was ist mit meinen Interessen, ich sage extra diese Worte, weil das ist die Diskussion, die auf dem Niveau geführt wird. Was besonders ist, und ich sage extra im Gesundheitswesen, besonders im Gesundheitswesen ist, es ist meistens dann, wenn es um Lebensanfang, Lebensende geht, wenn es um Not geht, um eine Drucksituation. Es ist so, wenn Unsicherheit ist, weil ich kann ja dem Patienten, der Patientin nicht garantieren, dass sie gesund wird. Ich kann ja bloß, garantieren ist wieder ein großes Wort, aber berechtigt zusichern, dass sie richtig behandelt wird. Das Ergebnis ist unklar, weil da hängt, und dieser Mix macht das Gesundheitswesen so besonders. Also einerseits eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, fordernde Leute, Internet, Halbwissen zum Teil wirklich mehr Wissen und so weiter, Beschleunigung des Ganzen, das ganze Leben wird ja massiv beschleunigt und so weiter, gesellschaftlicher Wandel und im Gesundheitswesen aufgrund dieser Faktoren, Lebensbeginn, Lebensende, Drucksituation, Unsicherheit, manchmal auch die Angst vor wirtschaftlichen Folgen, jetzt nicht so sehr bei uns, Gott sei Dank, kriege ich die Behandlung oder nicht, aber wenn ich plötzlich todkrank bin, und ich habe eine Familie zu erhalten, dann ist auch das eine Drucksituation, die ich mitnehme als Backel, als Hintergrund. Und das kristallisiert sich im Krankenhaus oder auch in der Arztpraxis heraus. Und da muss man damit umgehen können, auch als Ärztin, als Arzt, als Schwester, als Pfleger, auch als Person, die in der Administration ist, Kontakt mit den Patientinnen hat und sagen muss, tut uns leid, wir müssen den Termin verschieben. Das ist ja nicht ganz einfach, da ständig die Prügel zu bekommen, weil jemand enttäuscht ist. Aber nichts geschieht aus bösem Willen, nichts geschieht aus Unachtsamkeit, sondern alles aus diesem Versuch zu integrieren und alle Interessen möglichst irgendwie unter den Hut zu bekommen.
Ich habe den Eindruck, dass auch oft so, einerseits hast du selber gesagt, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch und auch die Erwartungen der Menschen, das steht mir zu. Also ich weiß als Patient, das und das und das kann ich verlangen. Und du hast am Anfang gesagt, die Erwartungen sind größer, als wir sie erfüllen können. Wie geht man damit um? Ist das nicht frustrierend, dass man quasi immer mit Erwartungen konfrontiert wird und man weiß, eigentlich kann ich sie nie ganz erfüllen, weil die Erwartungen der Gesellschaft so hoch sind? Außer man steckt eben alles Geld, wie du gesagt hast, hinein und dann ist alles andere nichts mehr.
Na, wir versuchen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken. Ja, in dem Sinn, ja, wir tun das Bestmögliche in der Situation. Wir sind freundlich, ja, aber Forderungen, die einfach unbotmäßig sind, da stehen wir dazu und wir stehen hinter ihnen, dass sie dann auch manchmal Nein sagen. Ja, es ist der Versuch zu differenzieren, was ist möglich, was ist berechtigt. Aber wir versuchen auch, wenn jemand dann sozusagen ausrastet, es kommt ja Gott sei Dank nicht so oft vor, dass man versucht, okay, ist das jetzt die Drucksituation oder ist es einfach ungut oder ist es einfach eine Forderung, die völlig überzogen ist, dass das, was nicht die Rolle des Krankenhauses ist, wir sind kein Hotel, wir sind kein Betrieb, der sie wünschen, wir spielen, wir bemühen uns gemeinsam. Und wir setzen ja auch öffentliche Mittel ein. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben ja auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, das Geld, das ist nicht wenig, das uns für die Patienten, für den Betrieb des Krankenhauses zur Verfügung gestellt wird, im Sinne der Patienten und im Sinne der Allgemeinheit einzusetzen. Also, aber trotzdem auch Grenzen setzen im positiven und im wertschätzenden Sinn. Ja. Ganz klar, weil es geht nicht, dass die Mitarbeiter sich da sozusagen wegwerfen, das müssen sie nicht, sondern aber klar sein, freundlich sein, empathisch sein, aber trotzdem auch die Grenzen setzen, wenn das überschritten wird von manchen Leuten.
Du hast jetzt den Betrieb angesprochen und auch die Ressourcen, die in den Betrieb gesteckt werden. Das bringt mich zu dem Thema der Ökonomie auch im Krankenhausbetrieb. Das ist ja gar nicht so einfach, da die verschiedenen Interessen auch unter einen Hut zu bringen. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, da ist es um das Staatswesen gegangen und um die Frage, kann man denn einen Staat führen wie ein Unternehmen? Und das bringt mir jetzt zu der Frage an dich, kann man ein Krankenhaus führen wie ein Unternehmen?
Die Frage ist, was versteht man Unternehmen? Wir sind ganz sicherlich kein gewinnorientiertes Unternehmen. Und man hat in den USA durchaus auch gesehen, wenn gewinnorientierte Versicherungsunternehmen waren für die Allgemeinheit, dann haben die Leute sich dort nicht einschreiben lassen, weil sie haben gesagt, ich zahle nicht meine Beiträge, damit jemand anderer Gewinn macht. Ich zahle meine Beiträge, damit das im allgemeinen Interesse eingesetzt wird. Und insofern gewinnorientiertes Unternehmen sind wir nicht, aber verantwortungsvoller Einsatz der Ressourcen, schauen, was können wir, wohin wollen wir, was müssen wir mit anderen gemeinsam machen, was machen wir mit anderen in Abstimmung. Ja, das ist unser tägliches Geschäft. Und wenn man sagt, Unternehmen, abgestimmte Wege, Zuständigkeiten, Grundzuständigkeiten, das ist auch ganz wichtig. Wir wollen uns nicht in der Bürokratie verlieren, das wäre schlecht, sondern wir wollen wirklich zielorientiert schauen, was brauchen die Patientinnen, und zwar die wir haben und auch die wir nicht haben. So, da sind wir jetzt wieder in diesem Spannungsfeld drinnen, aber wir sind mitten im gesellschaftlichen Geschehen und nicht nur im 1:1 Kontakt mit den Einzelpersonen.
Die Medizin spezialisiert sich ja heute viel mehr als früher. Ist da eigentlich auch eine Gefahr da oder geht da auch was verloren, wenn quasi nur auf jeder auf sein Spezialgebiet schaut und vielleicht den ganzen Menschen aus dem Blick verliert?
Ich glaube nicht, dass die Leute, die in einem Spezialgebiet sind, den ganzen Menschen aus dem Auge verlieren. Ja, natürlich, vielleicht ist es naturell auch da, aber die Spezialisierung steigt und sie steigt, weil viel mehr möglich ist. Und auch, ich schwenke jetzt kurz scheinbar in eine andere Richtung, Bedarf ist das Gesundheitssystem schlechter als früher. Es ist 10-mal besser als früher, nur ist viel mehr möglich. Und deshalb wird dieses scheinbare Spannungsfeld, das System ist schlechter. Ja. Spezialisierung, das war das Thema. Es ist viel mehr möglich. Die Leute müssen sich einschränken auf ihr Spezialgebiet und wir müssen ein besonderes Auge drauf haben, dass das allgemeinmedizinische Wissen trotzdem gerecht repräsentiert ist. Und das geht auf mehrere Möglichkeiten. Einerseits wird das Krankenhaus viel mehr Netzwerk in Summe, auch Netzwerk übers Krankenhaus hinaus, Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, mit Niedergelassenen. Früher ist man vom Niedergelassenen ins Krankenhaus geschickt worden, hat im Krankenhaus behandelt und ist wieder zurückgegangen. Oder von der Psychotherapeutin zum Arzt in die Praxis und wieder zurück. Jetzt behandelt man viel mehr gemeinsam. Das ist ein Thema. Und das andere Thema ist, früher war es so, übrigens, früher heißt nicht immer besser.
Ja, ja, das befürworte ich sehr als noch relativ junger Mensch.
Nein, das ist mir auch wichtig, weil wir immer da so ein bisschen Nostalgie haben, wann wir es endlich wieder so, wie es niemals war. Ja, da gibt es den Roman von Meyerhof. Allgemeinmedizinisches Wissen im Krankenhaus. Wie können wir das gewährleisten? Früher sind die Leute, haben die Ärztinnen und Ärzte, ich spreche von denen jetzt, haben fast alle den Turnus gemacht, weil so viele Ärztinnen da waren, Wartezeiten, dann hat man den Turnus gemacht, Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin und ist dann ins Fach gegangen und hat damit ein breites Basiswissen gehabt und dann das Spezialwissen. Und dann konnte man auch im Krankenhaus, die eigenen Patienten brauche ich nicht immer, irgendwen anderen rufen. Und jetzt merken wir langsam, dass das stärker wirksam wird, dass die Leute direkt nach dem Studium das Breite ist und alles, aber trotzdem das breite Wissen nicht mehr so da ist und das fordert uns. Aber es wäre ja langweilig, wenn nicht gewisse Herausforderungen langfristiger Natur da wären. Man spürt das nicht so direkt von einer Seite auf die andere. Es ist nicht, dass der Schalter umgeschalten wird, aber es sind so längerfristige Entwicklungen und da schauen wir hin und schauen, wie können wir da bewirken, dass dieses allgemeine Wissen neben dem Nutzen der Spezialisierung trotzdem beide Pole berücksichtigt werden.
Aber gleichzeitig ist ja mit dieser Änderung auch in der Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte einhergegangen, dass es jetzt auch einen Facharzt, glaube ich, so heißt es, für Allgemeinmedizin gibt, oder? Und damit in gewisser Weise eine Aufwertung, könnte man fast sagen, dieser Allgemeinmedizin, oder wie siehst du das?
Das eine ist allgemeinmedizinisches Wissen und das andere ist die Ärztin, der Arzt für Allgemeinmedizin. Ist gut, das zu unterscheiden. Allgemeinmedizinisches Wissen ist das, was wir vorher gerade diskutiert haben. Wird der Mensch als Ganzes gesehen? Sieht man bloß mehr seine Hüfte oder sein Knie und so weiter? Das war früher durchaus auch so. Da hat man ja nicht so geachtet auf das, wie man von jemandem redet, dann war das der Blinddarm auf Zimmer 5. Ja. Also es war auch früher so. Und da sind wir jetzt bedachtsamer. Und es ist gut, dass es eine Fachärztin, einen Facharzt für Allgemeinmedizin gibt, ja, weil das dann aufgewertet wird. Aber es ist trotzdem auch eine standespolitische Maßnahme, bringt ein bisschen was, aber die wird die Welt nicht heilen. Ja, und genauso könnten 20 andere ähnliche Maßnahmen oder sowas, die dann insgesamt schon wirken. Aber es ist ein ständiges Spiel, es ist ein ständiges Entwickeln, es ist ein ständiges Schauen, was bewirkt das, wo gehen wir hin. Und vielleicht ist ein Zeichen der Zeit die Geschwindigkeit der Veränderung. Das ist, glaube ich, was uns auch gesamtgesellschaftlich stark beschäftigt und natürlich auch in der Medizin. Wir sind langsamer in dem, wie wir reagieren können. Und wenn wir eine Maßnahme gesetzt haben, kommt schon die nächste Änderung und man kommt scheinbar unter Druck. Mhm. Eine gewisse Ruhe und eine gewisse Kontinuität ist gerade da als Gegenpol zu dieser Geschwindigkeit extrem wichtig.
Wir haben ja vor ungefähr 10 Jahren war es gemeinsam, da war ich auch schon hier bei den Elisabethinen im Krankenhaus, haben wir einen Prozess gestartet, wo es darum ging, das Krankenhaus der Elisabethinen, damals noch nicht im Verbund mit Ohrensklinikum, zu positionieren und zu sagen, wofür stehen wir, was wollen wir erreichen, wo wollen wir hin. Und da haben wir einen Begriff erarbeitet, der gelautet hat, die elisabethinische Medizin, der so, wo unter anderem drinnen gestanden ist, wir wollen Medizin als alles, was zur Heilung beiträgt, definieren. Was ist aus diesem Begriff geworden?
Vielleicht kurz ein Ausweichen auf die Metaebene. In dieser Komplexität, die wir haben, gibt es 2 extreme Schulen. Und das ist gesamtgesellschaftlich. Die eine extreme Schule sagt, mehr Komplexität muss mit mehr Regelungen, mit mehr Vorgaben, mit mehr Kontrolle beherrscht werden. Und die anderen sagen, wir können aufgrund dieser Geschwindigkeit das nicht machen. Es geht gar nicht mehr und wir verheddern uns ständig in Regeln. Deshalb brauchen wir Werte, die definiert sind, die man bespricht und die uns leiten. Und in diesem Wertekanon und in diesem Commitment jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin, das ist uns wichtig und so verhalten wir uns. Jeder auf seiner Ebene haben wir Freiraum und Spielraum. Und jetzt komme ich wieder auf diese elisabethinische Medizin zurück. Aus meiner Sicht war die genau und ist sie genau die Richtung in das Zweitere. Schon sagen, was ist allen wichtig, was ist uns wichtig, wie sehen wir uns, wie handeln wir und dann den Freiraum zu haben. Ich komme jetzt auf das Thema der elisabethinischen Medizin. Dieser Medizin ist alles, was zur Linderung der Leiden und zur Heilung der Patienten beiträgt. Das ist das eine. Und das andere ist, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter im Krankenhaus macht Medizin in diesem Sinn. Weil auch jemand, der bei dem Botendienst ist und schaut, dass das Ganze läuft, trägt in dem Sinn zur Medizin bei. Und wir haben das jetzt wieder, nicht wieder hervorgeholt, aber wenn man fürs Ordensklinikum auch als die Mission des Ordensklinikums in diesem Sinn definiert. Und in dem Moment, wo wir Medizin so definieren, kommen wir weg von der meiner Meinung nach in weiten Bereichen sinnlosen Diskussion, die Ärzte, die Pflege, die RTAs, die Verwaltungs- und Strategie, Ärztestrategie und so weiter, sondern wir haben die Chance, über die Definition Medizin ist alles, was jeder beiträgt, zur Heilung und zur Linderung, darauf zu fokussieren und darauf zu fokussieren auf die Patientinnen. Viel mehr, als wenn wir uns immer wieder in Berufsgruppen Details verheddern. Also damals war es richtig, vielleicht war die Zeit noch nicht so reif, dass man das so stark hervorholt. Und jetzt ist die Zeit umso reifer, weil in der Beschleunigung, in der Geschwindigkeit, in der Komplexität, ich bin zutiefst überzeugt, dass übermäßige Kontrolle, übermäßige Regelungen nicht weiterhalten, helfen. Heißt aber nicht, dass wir unverbindlich sind. Werte sind hochgradig verbindlich. Ja. Und da sind wir dran. Und ich glaube, dann wird das Arbeiten leichter. Auch wieder, weil ich nicht eine Regel einhalten muss, sondern weil ich die Grundprinzipien und ich habe ein Hirn und jeder von uns hat ein Hirn und jeder von uns spielt seine Rolle im Krankenhaus und dann kommt plötzlich ein Freiraum vor dem Hintergrund. Ja, das trägt bei, dass die Patienten besser behandelt werden können, dass ihre Leiden gelindert werden und dass sie auch ernst genommen werden.
Du hast gesagt, diese Werte sind verbindlich. Ich würde jetzt auch sagen, sie sind Berufsgruppen verbindend. Also sie verbinden alle, eben egal ob das wer ist, der Laborproben hin und her trägt oder jemand, der im OP steht oder die Pflege oder die Physio. Also sie soll quasi auch alle miteinander verbinden, dass alle am gleichen Strang ziehen. Kann man das so sagen?
Das ist eine Voraussetzung dazu, dass das geht. Ich bin mir bewusst, dass aufgrund der Vergangenheit, aufgrund der vielen Jahre, Beruf und so weiter, ist es ein langer Prozess, bis das wir internalisieren, aber es ist die Voraussetzung, dass wir es überhaupt internalisieren können. und es soll verbinden, aber wir können jetzt nicht kommen und das vor uns hertragen und so, Medizin ist das und das und wenn du das nicht machst, dann bist du böse und kriegst dann Fünfer. Also das meine ich auch, diese Werte sind langfristig wirksam. Und ich habe mal einen Vortrag gehört, der war, können wir uns Werte noch leisten? Und der Vortragende, Clemens Sedmark war das, hat damals war beim Roten Kreuz, das auf den Punkt gebracht, wir müssen uns die Werte leisten und die Werte schaffen es, dass wir überhaupt das, die richtige Richtung haben. Er hat das Beispiel der Benediktiner gebracht, die, glaube ich, 800, 900 Jahre Geschichte haben und die Geschichte haben im Laufe der Zeit, weil sie Werte haben. Und ich würde dem folgen, wir brauchen Werte, damit wir in den Wirren der Zeit schon die Orientierung haben, dass wir einen Grund haben, weiterzukommen.
Das heißt auch, die alten Werte, unter Anführungszeichen, die unserer Organisation zugrunde liegen, also von der Gründung der Elisabethinen vor gut 400 Jahren, das ist nichts, was man jetzt, wo man jetzt den Zopf abschneidet und sagt, das ist alt, das lassen wir hinten, sondern auf das kann man sich immer wieder auch berufen und sagen, das Ziel ist nach wie vor das Gleiche, die Menschen froh zu machen, im Sinne von ihnen zu helfen, ihre Leiden zu lindern, sie idealerweise auch zu heilen.
Ich glaube, dass das zeitlos ist. Ja, und da komme ich jetzt wieder auf das, man darf mit dem Begriff nicht achtlos umgehen, sondern man muss schauen, dass der auch dann wirklich in den Worten gescheit formuliert wird, weil es ja zeitlos ist. Und wenn ich dann irgendetwas schnell hinwerfe und der Wert Heimat, der jetzt immer wieder missbraucht wird aus meiner Sicht, auch eher um andere auszugrenzen, wer ist einer von uns, wer sind die anderen, das muss mit Bedacht formuliert werden. Weil damit es zeitlos sein kann, damit es trotzdem orientiert, nicht belanglos, nicht beliebig und dass es aber dann gültig sein kann. Und da sind wir jetzt mitten auch im Evangelium, ich bin kein Priester, das muss ich, aber trotzdem, das ist ja auch zeitlos, wenn es dann im Zeichen der Zeit interpretiert wird. Und das finde ich gut. Heißt nicht, dass ich Wort für Wort nehme und sage, ist es erfüllt, das ist nicht gemeint. Aber wir müssen die Menschen froh machen, ist eine zeitlose Botschaft und die anderen Orden haben auch ihre Charismen, die haben auch ihre zeitlos gültigen Grundausrichtungen und in dem agieren wir, das ist der Rahmen, das sind die Leitplanken, die uns leiten im positiven Sinn. Und Wunsch und Wirklichkeit klaffen immer ein bisschen aufeinander, aber es ist immer ich habe das Bild des Nordsterns, der Nordstern leitet uns, wir werden ihn nie erreichen. Aber wir wissen, wir wollen dorthin. Und das ist, finde ich, ein ganz gutes Bild. Nicht die Präpotenz. Okay, wir erreichen ihn, wollen wir gar nicht. Das ist zu kalt.
Und ich glaube, diese Spannung hält einem auch in Bewegung und hält einem auch lebendig. Weil wenn man glaubt, man ist schon dort, wo man hin will, ist eigentlich Stillstand, oder?
Das macht Spaß. Und es ist ja immer wieder ein Thema, wo bin ich unterwegs? Selbstgefällig, übermäßig selbstkritisch, aber dieses Hinterfragen immer wieder, wo sind wir unterwegs und auch nicht nur selbst, sondern auch mit anderen, das ist einfach was Tolles und ich glaube, dann kommt man weiter.
Ich möchte jetzt noch ein bisschen schwenken, thematisch zu dir als Person kommen. Du bist Arzt, du bist Anästhesist, um genau zu sein. Und du hast dich irgendwann einmal dazu entschieden, offensichtlich nicht mehr primär im ärztlichen Beruf tätig zu sein, sondern in anderen Bereichen des Gesundheitswesens. Was war so ausschlaggebend dafür? Oder vielleicht noch eine Zusatzfrage, wie kann man das miteinander verbinden oder wie kannst du das miteinander verbinden, diese ärztliche Grundausrichtung mit den vielen anderen Aufgaben, die du jetzt als Geschäftsführer auch hast?
Also das eine, es waren viele Zufälle. Ja, das ist schon klar. Es hätte sein können, ohne weiteres, dass ich ein glücklicher Anästhesist oder unglücklicher Anästhesist, je nachdem, geworden wäre und durchaus zufrieden oder unzufrieden in diesem Bereich. Der Ursprung war, mir hat die Medizin immer interessiert. Ich glaube, dass ich auch ein zumindest durchschnittlich guter Arzt war. Aber in großen Organisationen, schon zuerst im Turnus in Salzburg und dann in der Anästhesie in Innsbruck. Am Anfang war das Ärztliche im Vordergrund und dann ist immer wieder das Gefühl, wie ich ein bisschen schwimmen gelernt habe, war das Gefühl, das könnte man doch besser machen oder warum läuft denn das so? Und dann waren mehrere Zufälle, dass ich dann einmal in einen Krankenhausmanagement-Lehrgang in Wien, das war der zweite, also es war ganz am Anfang dieser Bewegung, aber ich bin halt reingerutscht. Und dann, dass ich die Gelegenheit hatte, nach England zu gehen. Und da waren immer so Momente, ja, warum nicht? Es war nicht so, dass ich Medizin studiert habe, um dann einmal Geschäftsführer im Ordensklinikum Linz zu sein. Ja. Und es war schon die Entscheidung, wann hänge ich den weißen Mantel an die Garderobe. Das war schon eine große und ist mir im Nachhinein schwerer gefallen, als ich das gedacht hätte. Aber das ist jetzt kein Thema. Die Mitarbeiter und Mitarbeiter sind keine Patientinnen. Aber die Zuwendung oder der Kontakt mit Menschen, der halt sonst mit Patientinnen war, ist jetzt der Kontakt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich wirke dann indirekt. Meine Familie behandle ich doch noch und sie leben noch alle. Also ein bisschen was ist schon noch vom Arzt auch da.
Unser Podcast heißt ja Kaleidoskop Leben für ein inspiriertes Leben. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen schon, dass die letzte Frage sich immer um das Thema der Inspiration dreht. Und so möchte ich auch dich fragen, was dich in deinem Leben inspiriert.
Also Michael, du hast mir darauf aufmerksam gemacht, auf die Frage, wenn du mich nicht aufmerksam gemacht hättest, hätte ich nachdenken müssen. Ja, also ich will sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas habe, wo ich sage, das inspiriert mich und jetzt fahre ich dorthin und dorthin. Aber nachdem du mir die Frage schon angekündigt hast, es sind die Begegnungen mit Menschen eigentlich. Das ist das, was mich am meisten inspiriert. Es ist einfach klasse, mit Menschen Kontakt zu haben, wurscht welchen. Es sind auch durchaus negative Begegnungen, das ist jetzt klingt komisch. Natürlich, es muss kein guter Mensch sein, es muss niemand sein, sondern einfach der Kontakt, wie sind Sie, wie sind wir, was kommt drüber, was bewegt Sie, was steckt hinter Ihnen, warum verhalten Sie sich so, wie Sie sich verhalten, was tragen Sie für Vergangenheit mit und das, was ich gerade jetzt gesagt habe, auch aus negativen Erlebnissen kann man durchaus Inspiration schaffen, indem man sagt, okay, na, warum tickt denn der so? Warum ist denn der jetzt ausgezuckt? Was bedeutet das? Was kann ich in Zukunft in einer ähnlichen Situation vielleicht anders eingleisen, anders machen? Und auch das Akzeptieren, manche Dinge kann man nicht ändern, aber inspirieren, es sind vor allem die Begegnungen mit Menschen.
Danke. Danke auch für die Begegnung heute mit dir, für die Zeit, die du dir genommen hast für unseren Podcast.
Ganz herzlichen Dank auch meinerseits. Es war ein Vergnügen.
Es freut uns. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen. Oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.